Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Hi Barbie.
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 Hi Ken.
Hi Barbie.
Ja, heute ist nochmal Barbie-Tag. Davon ist zumindest auszugehen bei der Verleihung der Golden Globes, die in Kürze beginnt. Gleich mehr dazu, aber wir schauen auch auf ein Festival der besonderen Art. Heute Abend ist nämlich das Hofbauer-Festival in Nürnberg zu Ende gegangen. Ein Festival, das sich schwerpunktmäßig alten Sexfilmen widmet. Und damit herzlich willkommen zu einer spannenden, vielseitigen Fazitausgabe, in der es auch um die neue Antidiskriminierungsklausel des Berliner Kultursenats geht. Wer künftig einen Förderantrag als Künstler stellt, muss sich von Antisemitismus distanzieren. Die Gemüter sind erhitzt. Und in unserer Kantinenreihe wird es heute sehr orange. Es geht nämlich in die Spiegelkantine von Werner Panton. Die Golden Globes-Verleihung bietet jedes Jahr den Auftakt der Filmpreisverleihungen in den USA und sie gilt auch immer als Stimmungsbarometer für die Oscars, wobei das mit der Stimmung bei den Golden Globes ein schwieriges Thema ist, zumindest zurzeit, hatte der Preis doch an Prestige verloren. Einiges hat sich geändert, das werden wir gleich erfahren von Katharina Wilhelm, die sich jetzt live vom roten Teppich meldet. 14 Uhr ist es in Beverly Hills. Um 17 Uhr beginnt die Verleihung. Katharina Wilhelm, ist da denn überhaupt schon was los auf dem roten Teppich?
Es ist einiges los, wobei man natürlich sagen muss, die Stars, die lassen sich derzeit noch nicht blicken, sondern es sind vor allem die Pressevertreter, die Journalisten, die tatsächlich auch alle nochmal ein Selfie knipsen wollen auf dem roten Teppich und die jetzt eben darauf warten, dass es wirklich losgeht. Wir haben etwa 2 Stunden Zeit und meistens ist es so, die Stars, die kommen ganz zum Schluss, huschen hier schnell drüber und gehen dann in den großen Ballsaal und huschen wahrscheinlich heute noch ein bisschen schneller, denn es ist tatsächlich mal für LA-Verhältnisse sehr, sehr kalt. Also ich stehe hier tatsächlich auch im Schal.
Die echten Kinoknaller des vergangenen Jahres natürlich auch entsprechend gehypt. Das waren Barbie und Oppenheimer. Das heißt, hier wird noch einiges an Prominenz an ihnen vorbeilaufen, auch wenn nur kurz und in warmen Klamotten.
Wahrscheinlich. Naja, wobei, die ziehen sich natürlich dann dementsprechend an. Es ist ja auch erst die erste oder so. Klar, wir warten hier auf Margot Robbie, wir warten hier auf Leonardo DiCaprio, auf ganz große Stars, die natürlich alle mit dabei sind. Und auf die wir sehr hoffen, Sandra Hüller ja zum Beispiel, die deutsche Schauspielerin, die ja hier auch mehrfach nominiert ist, auf die freuen wir uns natürlich ganz besonders.
Ja, hoffentlich sehen Sie sie. Sie ist der große deutsche Star, der vielleicht prämiert wird als beste Darstellerin für den Film Anatomie eines Falls. Sie haben sie wahrscheinlich auch noch nicht gesichtet, die kommt wahrscheinlich auch erst in 2,5 Stunden.
Wahrscheinlich, so wie sich das gehört für einen echten Star, kommt die immer kurzfristig. Aber klar, Sandra Hüller ist insofern auch für uns so spannend, weil sie ja nicht nur mit Anatomie eines Falls als beste Darstellerin in einem Drama nominiert ist, sondern der andere Film, der ja auch zur Kategorie bester nicht englischsprachiger Film gehört, ist Zone of Interest, ein britischer Film. Das heißt, Sandra Hüller ist sowieso toll, dass sie als Deutsche hier überhaupt nominiert ist, aber dann auch noch gleich mit 2 Filmen. Das ist schon sehr außergewöhnlich, auch für Hollywood-Verhältnisse, muss man sagen.
Aber sie hat auch starke Konkurrenz.
Ja, sehr starke Konkurrenz. Also gerade in ihrem Feld, zum Beispiel Lily Gladstone, Flowers, Killers of the Flower Moon, ein Martin Scorsese-Film, die hat wahrscheinlich sehr gute Chancen. Und natürlich auch Carey Mulligan für Maestro. Das sind, glaube ich, so die stärksten Konkurrentinnen bei ihr in der Kategorie.
Katharina Wilhelm, das Besondere an den Golden Globes ist, dass hier auch TV-Serien prämiert werden. Wer darf denn da hoffen?
Also mit 9 Nominierungen ist eigentlich der ungeschlagene Star die Serie Succession, eine HBO-Serie über eine Familie und beziehungsweise einen Medienmogul, der eben die Nachfolge sucht. Eine Serie, die ziemlich für Furore gesorgt hat, auch in den letzten Jahren, die auch sehr viele Preise eingeheimst hat. Und ich gehe stark davon aus, weil es sich um die letzte Staffel handelt, die hier prämiert werden kann, dass auch diese Serie relativ viele Preise abstauben wird. Ansonsten guckt man bei den Comedy-Serien so ein bisschen auf Ted Lasso, auch eine Serie, die wirklich eingeschlagen hat, auch ein Kritikerliebling und eine etwas neuere Serie, The Chefkoch, auch die hat hier viel überzeugt. Also die könnte auch durchaus gute Chancen auf den Golden Globe haben.
So, die Verbindung ist ziemlich wackelig. Eine Frage wage ich trotzdem noch, nämlich die nach der Krise der Golden Globes. Der zuständige Verband der Auslandspresse hat sich ja sogar aufgelöst. Wie sieht denn die Neuausrichtung der Preise aus?
Also im Wesentlichen ist es so, dass die Jury neu benannt wurde. Es ist ja so, dass früher die Auslandspresse auch die Jury gestellt hat. Das hat man im Prinzip komplett aufgelöst. Es gibt 300 neue, wie es heißt, unabhängige Journalisten, die hier die Gewinner bestimmen. Das dürfte eine der größten Neuerungen hinter den Kulissen sein. Und dass die Golden Globes jetzt keine Non-Profit-Organisation mehr sind, sondern tatsächlich For-Profit. Davon ist jetzt derzeit nicht so viel zu merken. Ich bin sehr gespannt, ob die Änderungen und auch die Kritik, die es jetzt in den letzten Jahren gab, ob die auch nochmal auf der Bühne angesprochen wird. Das hat sich in den letzten Jahren so durchgezogen, dass man hier auch ein bisschen Reue und Demut gezeigt hat. Auf der anderen Seite gab es eben auch die Kritik, auch innerhalb eben der Pressevertreter. Auf der anderen Seite gibt es die Golden Globes noch. Also Hollywood will dieses Event wohl auch noch weiterhin haben. Und wie sich das eben auf der Bühne darstellen wird, darauf bin ich jetzt wirklich sehr gespannt.
Katharina Wilhelm live vom roten Teppich bei der Golden Globe Verleihung beziehungsweise davor in Beverly Hills morgen früh. Wissen wir mehr. Ihnen einen schönen und einen spannenden Nachmittag und Abend.
Dankeschön.
Am Freitag klang es schon mal kurz in unserer Sendung an. Wer in Berlin Fördergelder aus dem Kulturtopf beantragt, der muss sich ab sofort mittels einer sogenannten Antidiskriminierungsklausel im Formular ausdrücklich gegen Antisemitismus bekennen. Eine Entscheidung, die von manchen begrüßt wird, etwa von der deutsch-israelischen Gesellschaft. Im Kulturbetrieb aber hat diese Klausel in den vergangenen Tagen für sehr viel Unmut gesorgt. Innerhalb kürzester Zeit haben weit über 4000 Kulturschaffende unterzeichnet, aus allen Sparten und nicht nur aus Berlin. Und für morgen ist eine Demonstration angekündigt. Berlins Kultursenator Joe Giallo war für ein Interview nicht zu haben. Ich sprach mit Zoe Claire Miller, Sprecherin des Berufsverbandes Bildender Künstler BBK. Guten Abend, Frau Miller.
Guten Abend.
Zunächst mal eine Verständnisfrage. Die Klausel heißt ja Antidiskriminierungsklausel. Da ist von Rassismus, Queerfeindlichkeit, Antisemitismus und Ausgrenzungen jeder Art die Rede. Warum wird das denn jetzt so auf das Thema Antisemitismus zugespitzt?
Das wird auf das Thema Antisemitismus zugespitzt, weil das Thema Antisemitismus so hervorgehoben wird innerhalb dieser Klausel. Also während Diskriminierung und Ausgrenzung vielfältige Gesellschaft eben nur mit einem Wort erwähnt wird, gibt es eben sehr, sehr genaue, spezifische Details zu Antisemitismus, die vor allem auch die IRA-Definition des Antisemitismus aufgreifen und auch eben ein Bekenntnis zum Existenzrecht des Staats Israels verlangen. Und das Problem dabei ist unter anderem, dass IRA sehr, sehr umstritten ist. Es gibt sehr viele Positionen, die sagen, dass IRA eben dadurch, dass sie sehr ungenau ist, sehr missbrauchsanfällig ist, das ist eine Definition, die 20 Jahre alt ist und zu Monitoringzwecken angelegt wurde und nicht als Rechtsgrundlage. Und ja, also es gibt andere Aspekte, die auch schwierig sind. Also zum Beispiel, es geht ja eben auch nicht wirklich nur um Antisemitismus und IRA. Es geht auch darum, dass KünstlerInnen, dass Kunstschaffende und Institutionen unter einen Generalverdacht gestellt werden, dass sie Terrorismus finanzieren könnten oder Terrorismus unterstützen könnten oder Extremismus.
Mhm, warum Generalverdacht?
Es steht jetzt eben in der Klausel der Kulturverwaltung, dass ZuwendungsempfängerInnen verpflichtet sind, alles Notwendige zu veranlassen, damit die zum Verwendungszweck ausgereichten Fördergelder in keinem Fall der Finanzierung von terroristischen oder extremistischen Vereinigungen dienen und dass sie sich zweifelsfrei von Terror distanzieren müssen. Und einerseits könnte man sagen, ja, klar, das ist eine Selbstverständlichkeit, aber andererseits passiert das jetzt eben nur in der Kultur und nicht in anderen Förderbereichen des Landes Berlin. Deswegen ist das implizit definitiv ein Generalverdacht gegenüber Kunst und Kultur. Und das geschieht vor dem Hintergrund dessen, dass es gerade eine sehr, sehr polarisierte Stimmung gibt, sehr, sehr viel Angst innerhalb der Kunst und Kultur. Der Raum für nuancierte Debatten wird immer kleiner und es kommt immer häufiger dazu, dass Personen mit sehr, sehr viel Macht in Deutschland, also sagen wir VertreterInnen der Politik und VertreterInnen der Presse, eben Antisemitismusvorwürfe, die oftmals unbegründet erscheinen oder nicht geprüft werden, in den Raum stellen und zwar auch gegen jüdische Personen. Und das ist sehr, sehr problematisch, wenn Deutsche mit vier deutschen Großeltern sich anmaßen, Jüdinnen und Juden als Antisemiten zu beschimpfen.
Ja, der Diskurs ist sehr polarisiert seit dem 7. Oktober. Jetzt haben Sie gerade von dieser IRA-Definition gesprochen, die ja nun 20 Jahre alt ist. Aber sie wurde ja im Prinzip auch seit dem 7. Oktober erneuert, als nämlich der Schutz des Existenzrechts Israel zur deutschen Staatsraison erneut erklärt wurde. Insofern sehr aktuell und sehr naheliegend vielleicht sogar.
Ja, der Bund hatte allerdings auch eine Beschlussvorlage, die sie jetzt zurückgezogen hat, die überarbeitet wird, aufgrund auch von Feedback von JuristInnen, die eben besagen, dass es unglaublich problematisch ist, IRA als Werkzeug für Gesetzesgrundlagen zu nehmen, weil sie so unscharf ist, weil sie so viel Raum für Unklarheiten schafft und eben auch für Missbrauch. Deswegen kann man, glaube ich, nicht wirklich sagen, dass das jetzt die Bundesvorlage ist, die Berlin jetzt übernimmt. Also Berlin schafft jetzt Tatsachen auf eine Art, die wirklich ein Präzedenzfall ist und die auch konkret zum Beispiel KünstlerInnen in Berlin gefährdet, die aus den Ländern kommen, die Israel nicht normalisieren. Also eine iranische Person kann natürlich nichts dafür, dass sie in einem Land geboren ist, das eben Antisemitismus zur Staatsraison erklärt hat. Aber diese Person, wenn sie schriftlich erklärt, dass sie sich zum Existenzrecht Israels bekennt, riskiert dadurch viel in ihrem Heimatland.
Ja, verstehe ich. Andererseits kann man natürlich sagen, dann müssen die halt auf andere Fördertöpfe zurückgreifen oder sich nicht fördern lassen. Denn dass man als Senat sagt, Leute, das Existenzrecht Israels ist unantastbar, das ist legitim.
Ja, aber denken wir doch mal darüber nach, was das für weitere Konsequenzen mit sich tragen kann. Also jetzt, man könnte sich jetzt auch vorstellen, dass mit dieser Klausel dann, wenn die AfD dann irgendwann mal irgendwo die Macht hat, sagt, okay, auf Basis von dieser Grundlage in Berlin können wir jetzt sagen, dass es verboten ist, dass Kulturschaffende Deutschland oder unsere Regierung kritisieren. Also es ist sehr, sehr problematisch, was für Räume aufgemacht werden durch diese Klausel, die wirklich von rechts außen, von rechtsextremen missbraucht werden könnten. Also Sonja Sikri hat heute in der Süddeutschen geschrieben, Missbrauch durch rechts außen. Dass der Kampf gegen Diskriminierung und Antisemitismus zur Abschaffung der Kunstfreiheit und einer Schädigung der freien Gesellschaft führen könnte, das klang bis vor kurzem nach einem wilden Traum der AfD. Und mit dieser Klausel, das schafft eine Grundlage dafür, dass die AfD da viel bessere Chancen hat. Und das ist sehr, sehr problematisch. Das ist nicht eine spekulative Frage davon, wenn die AfD irgendwann an der Macht ist, sondern Fakten, die aktuell jetzt geschaffen werden und Möglichkeiten, die sich jetzt auftun.
Vielleicht noch mal zum Verständnis. Ist Ihr Problem die Definition von Antisemitismus oder die mögliche Einschränkung der Kunstfreiheit?
Also ich denke, das geht irgendwo Hand in Hand. Ich glaube, dass die Definition von Antisemitismus eine so viel debattierte Frage ist, dass es sehr, sehr notwendig wäre, Debatten darüber zu führen, bei der Beteiligte angehört werden und ernst genommen werden, die eine große Bandbreite an Positionen einnehmen, was hier nicht geschehen ist. Andererseits ist natürlich mein großes Problem, dass die Kunstfreiheit eingeschränkt wird, wobei man auch sagen muss, es geht ja auch nicht nur darum, dass die Kunstfreiheit eingeschränkt wird, sondern die Meinungsfreiheit. Denn diese Klausel soll nicht nur darauf angewendet werden, dass geförderte Projekte, die womöglich gegen die Klausel verstoßen, eben verboten werden oder von Förderung ausgeschlossen werden oder sanktioniert werden, sondern es geht darum, dass Personen, die eine persönliche politische Meinung haben, die nicht zur Staatsräson passt, auch wenn das komplett getrennt und komplett entfernt von ihrer künstlerischen Arbeit ist, dass sie eben auch von Förderung ausgeschlossen werden sollen.
Kritik an der Antidiskriminierungsklausel der Berliner Senatskulturverwaltung. Zoe Claire Miller, Sprecherin des Berufsverbands Bildender Künstler BBK in Berlin. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Journaling ist seit einiger Zeit in Mode, zu Deutsch einfach Tagebuch schreiben, wobei das zunehmend digital passiert, etwa mit der App Day One oder seit kurzem auch mit einer App, die Apple entwickelt hat. Sie heißt Journal. Erinnerungen bewahren, notieren, sortieren in Zeiten, in denen man sowieso viel speichert, gerade auch in Form von Fotos, das scheint nicht abwegig. In welcher Form das dann passiert und wie stark so etwas dann auch geprägt ist von ästhetischen Vorgaben, Vorgaben und Moden. Das lohnt sich genauer anzuschauen. Wie viel hat das digitale Journaling mit der analogen Tradition des Tagebuchschreibens überhaupt noch zu tun? Habe ich Marlene Kain, Vorsitzende des Deutschen Tagebucharchivs, gefragt. Hallo und guten Abend, Frau Kain.
Guten Abend, Frau Schwarz.
Was halten Sie denn von diesen Tagebuch-Apps? Was können die?
Ich habe persönlich es selbst schon ausprobiert, als Day One relativ frisch auf dem Markt war im Jahr 2013 und habe mal ein Jahr lang Tagebuch in diese App hineingeschrieben und dann aufgehört. Und für mich persönlich ist das nicht so interessant oder emotional, wie wenn ich in ein Buch hineinschreiben würde. Aber da ist im Prinzip ja jeder verschieden. Und für manche ist es vielleicht das Mittel der Wahl. Und eine meiner Enkelinnen ist so Anfang 20 und die habe ich mal gefragt, die schreibt Tagebuch und die ist aber auch auf den Social Media unterwegs. Und sie sagte mir, wenn sie etwas für sich persönlich aufschreibt, dann ist es ihr im Prinzip egal, ob sie das in die Notizen zum Beispiel hineinschreibt oder auf Papier, aber der ästhetische Wert, auf Papier zu schreiben, sei viel höher und das würde viel mehr Spaß machen.
Interessant, über den ästhetischen Wert zu sprechen, weil diese Apps ja auch Angebote machen, wie man seine Gedanken sortiert oder notiert und sie vielleicht auch mit Bildern ergänzt. Glauben Sie, dass da Vorgaben gemacht werden, die einen vielleicht auch von der eigenen Kreativität ablenken?
Also da kann ich nur sehr subjektiv drauf antworten. Für mich persönlich ist es zu viel Gegängel. Wenn ich jetzt zum Beispiel gefragt werde, wofür warst du heute dankbar? Das kann natürlich dazu führen, wenn ich das jeden Tag aufschreibe, dass ich meinetwegen von einer Meckertante mich zu einem dankbaren Menschen entwickle. Aber für mich ist das zu eng. Also wenn ich eine leere Seite vor mir habe und niederschreibe, was mir so durch den Kopf geht, mein Tagebuch fülle, da sagt mir keiner, wie ich es machen soll.
Gibt es aber nicht auch ein inneres Ich, das uns dann doch bei dem Formulieren unserer privatesten Tagebuchgedanken lenkt?
Ja, also das führt jetzt schon in so eine autobiografische Forschung. Da mag ich mich eigentlich nicht festlegen.
Ja, der Mehrwert des Tagebuchschreibens besteht ja sicher auch im Schreiben und nicht im späteren Lesen, oder?
Nein. Also dadurch, dass das Deutsche Tagebucharchiv ja sehr viel oder sein Bestand wird beforscht von unterschiedlichsten Forschern, die zu uns kommen. Und wenn die dann sich durch Tagebücher durchwühlen, muss man sagen, um bestimmte Aussagen zu entweder politischen oder persönlichen Ereignissen oder so finden, dann kriegt das manchmal einen Sinn im Nachhinein. Also jetzt gerade zum Beispiel auch diese Forschung zu den Weltkriegen oder Forschung zur Nachkriegszeit oder Forschung zur Wende oder zum Beispiel Forschung zu Krankheitsbewältigung. Wenn man das Tagebuch ohne die Forscherbrille liest, kann es einen vielleicht berühren oder entsetzen oder erschüttern. Aber wenn dann ein Forscher das in Perspektive setzt, dann kriegt das einen Mehrwert in meinen Augen.
Wann greifen Menschen denn zum Tagebuch?
Meistens, wenn es ihnen nicht gut geht. Vielleicht, wenn man noch verliebt ist und dann den Geliebten irgendwie beschreiben möchte. Das mag auch sein. Aber ansonsten, wenn Menschen Krisen durchleben, dann ist das Tagebuch für viele eine große Hilfe.
Glauben Sie, dass das Aufschreiben auch eine Form von Sortieren, von Analysieren, Bewahren von Gedanken ist?
Also auf jeden Fall. Also vor allen Dingen, wenn man es dann vielleicht später nochmal nachliest und sich dann klar darüber werden kann, warum habe ich eigentlich das oder wieso habe ich das in der Situation X so und so geschrieben und nicht anders und ich stehe doch jetzt ganz anders dazu und so weiter, dann kann das mit Sicherheit sehr hilfreich sein. Aber es gibt vielleicht noch einen anderen Aspekt, warum das Deutsche Tagebucharchiv Papierformen sammelt. Das hat wirklich etwas mit der Ästhetik zu tun. Ein Tagebuch, sage ich mal, aus dem 19. Jahrhundert, ich nehme mal so ein klassisches Beispiel, eine junge Frau, die in einem Pensionat ist und dann Tagebuch schreibt. Auch damals wurde man aufgefordert, um sich selbst zu optimieren, ein Tagebuch zu führen und meinetwegen ein frauenspezifisch gutes Leben zu führen, also gottesfürchtig, sich schön kleiden und gute Manieren haben und so weiter. Aber wenn man das liest und von außen in der Hand hat und meinetwegen, das ist dann in Moiré-Seide gebunden, in schönstem Kurrent geschrieben, das ist einfach auch ein ästhetischer Genuss.
Ja, die Frage ist, ob Sie im Tagebucharchiv dauerhaft auf die analoge Form setzen können oder ob Sie da vielleicht dann doch irgendwann sagen müssen, nee, die digitalen Tagebücher, die nehmen wir auch mit rein.
Also im Moment steht das nicht zur Debatte, weil das würde auch unsere Form, Sie wissen vielleicht, dass wir mit Ehrenamtlichen arbeiten im Wesentlichen. Und das sind etwa 100, die bundesweit sich für uns engagieren, mit Transkribieren, Erschließen, also Indexieren für die Datenbank und so weiter. Und das würde unsere Struktur völlig verändern. Also das steht aber im Moment nicht zur Debatte, weil wir wirklich noch sehr, sehr viele analoge Tagebücher angeboten bekommen, die wir gar nicht alle nehmen können.
Frau Kain, wir sind ja durch Social Media eigentlich auch in einer Zeit angekommen, in der wir uns selbst sowieso viel mehr veröffentlichen oder vielleicht auch reflektieren, ja oder nein, das wäre dann eine Frage. Aber die Bereitschaft, von sich selbst etwas irgendwo hinzugeben, die ist ja wahrscheinlich größer, als sie noch vor 20, 30 Jahren war. Hat das irgendwas mit Journaling zu tun?
Ja, ich glaube, da gibt es so eine Grenze, die verschwimmt. Also ich weiß von Leuten, die auf TikTok unterwegs sind und so ihre Morning Routine da zum Beispiel veröffentlichen, die wissen, dass andere Leute das lesen und dann auch kommentieren. Das hat mit Tagebuch in dem Sinne wenig zu tun in meinen Augen. Ein Tagebuch ist doch nach wie vor für mich selbst. Und vielleicht, wenn man Journaling macht mit der App, von Apple oder mit Day One, dann wird es auch ein bisschen wie Instagram, also dass man guckt, welche Fotos tue ich da rein und wie sehen die aus und so weiter. Ne? Also das ist eine weiche Grenze dazwischen.
Marlene Kain übers Tagebuchschreiben in analogen und digitalen Zeiten. Vielen Dank, Frau Kain.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von und mit Thomas Jedicke.
Der Leiter der Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar, Laube, sieht im Klimawandel eine Bedrohung auch für Büchersammlungen. Klimawandel und das damit verbundene Hochwasser seien eine zunehmende Herausforderung für die Sicherung von Bibliotheken und deren Schätze. Es könne nie eine absolute Sicherheit geben, so Laube. Man agiere unter der Maxime der Minimierung von Risiken, gänzlich ausschließen könne man sie aber nicht. Vor knapp 20 Jahren hatte ein Kabelbrand zu einem Feuer in der Herzogin Anna Amalia Bibliothek geführt, die zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt. 50.000 Bücher wurden zerstört, 28.000 konnten unversehrt gerettet werden. 118.000 Werke wurden durch Löschwasser und Feuer irreparabel beschädigt. Kulturstaatsministerin Roth hat sich 2 Jahre nach ihrer Amtsübernahme zu ihrer Auffassung von Kulturpolitik geäußert. Seitdem gelte ein erweiterter Kulturbegriff, sagte die Grünen-Politikerin der Deutschen Presseagentur. Es sei dringend nötig gewesen, dass endlich die Trennung von ernstzunehmender und Unterhaltungskultur aufhöre. Jetzt fühlten sich Gruppen neu angesprochen, von Popmusik über Comics bis hin zu Plattenläden, so Roth. Zudem sei die Kultur der Nachhaltigkeit nun absolutes Topthema. Die Ministerin verwies dabei auf Green Culture Konferenzen, wie zuletzt in der Oper in Leipzig. Der Satirepreis Göttinger Elch geht in diesem Jahr an das Karikaturistenduo Gräser und Lenz. Achim Gräser und Heribert Lenz werden für ihre scharfen politischen Karikaturen und ihren unbequemen Blick auf die Gesellschaft ausgezeichnet, wie die Stadt Göttingen mitteilte. Als Teil des Preises werden im alten Rathaus von Göttingen Werke der beiden Künstler in einer Ausstellung präsentiert, hieß es. Bekannt wurden die beiden Zeichner durch ihre Arbeiten für das Satiremagazin Titanic, die Frankfurter Allgemeine Zeitung sowie Nachrichtenmagazine wie den Stern. In der Vergangenheit wurden unter anderem Reinhard Grebe, Maren Kräumann und Max Gold mit dem Göttinger Elch geehrt.
Heute Abend ist ein ganz besonderes Filmfestival zu Ende gegangen, und zwar der Hofbauer-Kongress, der jährlich in Nürnberg stattfindet. Da werden Filme aus Archiven geholt und auf die Leinwand gebracht, die sonst wirklich nirgendwo zu sehen sind. Man kann fragen, warum? Weil es sich vielleicht um ungehobene Schätze handelt, um Perlen, oder weil es sich eher um solche der C-, D- oder E-Kategorie handelt. Das Programm wird vorab jedenfalls nicht angekündigt. Ein Festival also voller Überraschungen. Und Jochen Werner war für Fazit dort. Hallo und guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Der Hofbauer-Kongress hat ja den Ruf, dass dort alles möglich ist. Also Softpornos kann man da genauso geboten bekommen wie unbekannte Experimentalfilme. Stimmt das? War das dieses Jahr auch so?
Der Kongress ist immer mal wieder über die Jahre als ein Sexfilmfestival bezeichnet worden. Und das ist allerdings eine Bezeichnung, mit der ich immer schon so ein bisschen unglücklich bin, weil es auch oft so was leicht Abwertendes hat. Und das ist zwar insofern nicht ganz falsch, dass der Markenkern des Kongressfilms schon darin besteht, dass es oft um, ja, sagen wir mal, zwischengeschlechtliche Anziehungskräfte geht, die jetzt auch nicht unbedingt diskursiv aufgearbeitet werden wie im Autorenfilm, sondern die Filme stürzen sich schon eher kopfüber rein, auch in Geschmacksunsicherheiten und in Exploitation-Stilmittel. Aber das Spektrum der gezeigten Filme ist dann doch sehr breit. Und das reicht dieses Jahr zum Beispiel vom argentinischen Film Noir, das Teufelsweib von Santa Margherita, über das klassische Bollywood-Musical Ahn bis hin zu Träume im Zwielicht. Das ist ein surreal, albtraumhafter japanischer Sexfilm über einen sadistischen Zahnarzt. Also es ist eine bunte Tüte.
Gibt es denn da eine bestimmte Herangehensweise oder passiert die Auswahl vom Team impulsiv, sage ich mal?
Also das Hofbauer-Kommando, so nennen sich die vier KuratorInnen des Festivals, gräbt da schon sehr tief und es schafft es auch immer wieder, einen zu überraschen. Und auch wenn man als mit allen Wassern gewaschener Cinephiler in dieses Festival reingeht und wenn man wirklich viele obskure Filme kennt, dann gelingt es dem Hofbauer-Kongress doch auch immer wieder Perlen und teilweise wirklich unfassbare Obskuritäten aus den Archiven zu ziehen. Also Filme, die sonst wirklich nirgends zu sehen sind und von deren Existenz kaum noch jemand weiß. Und das sind auch nahezu alles analoge Filmkopien, also größtenteils 35mm Filmkopien, die ansonsten irgendwo in Archivregalen verstauben und die auch teilweise ganz buchstäblich im Sterben liegen und nicht mehr lange vorführbar sein werden. Also entweder, weil die Farben von einigen der teilweise schon stark rotstichigen Kopien mehr und mehr verblassen mit der Zeit oder auch, weil die Kopien vom Essig-Syndrom befallen sind. Das bedeutet dann, dass die Filmstreifen zunehmend schrumpfen, unaufhaltsam und die Filme dann eben ab einem gewissen Punkt nicht mehr projizierbar sind. Und weil eben auch viele von diesen Filmen so weit jenseits des Kanons stehen, dass sie auch bei all den Digitalisierungsinitiativen, die es ja gibt, also Bewahrung des Filmerbes und so weiter, niemals im Fokus stehen werden, geht es tatsächlich bei gar nicht so wenigen Filmen wirklich darum, sie auch noch ein letztes Mal vorzuführen und ein letztes Mal zusammen zu schauen, bevor sie dann irgendwann in naher Zukunft mit dem Zerfall der letzten Filmkopien aufhören zu existieren.
Also auch eine Art große Abschiedsveranstaltung, ein Abschied nehmen von bestimmten Filmen. Das klingt fast auch ein bisschen morbide. Wer fühlt sich denn von diesem Kongress angezogen? Ist es nur was für echte Filmnerds?
Also die Stimmung beim Hofbauer-Kongress ist überhaupt nicht morbide, sondern die ist im Gegenteil sehr ausgelassen und sehr freudvoll. Also da kommen Dutzende von Kinoenthusiasten zusammen, eigentlich aus dem kompletten deutschsprachigen Raum. Also viele auch, die selbst beruflich in diesem weiten Feld Kino arbeiten, die mit Filmrestaurationen zu tun haben, mit dem Kuratieren von Retrospektiven in den diversen filmhistorischen Institutionen, mit Filmförderung, dann Leute, die cinephile Blu-ray-Labels betreiben und versuchen dann durch Eigeninitiative zumindest ein paar von diesen seltenen Filmen dann auch in die Zukunft zu retten. Viele Menschen, die über Film schreiben natürlich, aber auch Menschen, die beruflich was ganz anderes machen, die aber in jeder freien Minute eigentlich von Filmfestival zu Filmfestival durch ganz Europa reisen aus reiner Kinoleidenschaft.
Haben Sie denn ein persönliches Highlight dieses Jahr?
Das wäre für mich wahrscheinlich der französische Film Heiße Haut. Das ist so eine Art Mischung aus sehr abgründigem Vierecks-Melodram und Thriller, gefilmt unter der Sonne von Korsika von José Benacerra. Das ist überhaupt ein ganz spannender Filmemacher, der in den 60er Jahren eine Reihe von düsteren, existenzialistischen Erotik-Thrillern gedreht hat, später dann auch Hardcore-Pornos und der von Henri Langlois, dem legendären Gründer der Cinémathèque Française, mal als Le Godard du X, also der Godard des X-Rated Cinema, der Godard des Pornos bezeichnet wurde. Und an diesem Benacerraf, der heute eigentlich weitgehend völlig vergessen ist und von dem aber über die Jahre hinweg beim Hofbauer-Kongress schon eine ganze Reihe von Filmen gezeigt wurde, zeigt sich auch die Tendenz der Hofbauer-Cinephilie, so eine Art Gegenkanon aufzustellen. Also mit Filmen und Filmemachern, die ansonsten völlig unbekannt sind und die hier als Meister gefeiert und wiederentdeckt werden. Und das betrifft dann unter anderem auch gerade das deutsche Kino. Also auch wenn das Programm sehr international und eben auch dem Weltkino verpflichtet ist, will der Hofbauer-Kongress schon auch eine Art Parallelgeschichte des deutschen Kinos schreiben, jenseits der Dogmen des Autorenfilms.
Ja, und ich höre gebannt zu, wie seriös Sie über Hardcore-Pornos reden. Geht es da auch wirklich so seriös zu? Ich kann mir vorstellen, dass einige Filme auch für Gelächter sorgen.
Auf jeden Fall. Also es wird sehr viel gelacht beim Kongress. und gibt eben auch immer wieder Filme, die also eindeutig auf dieser Softsex-Welle der 70er Jahre zuzurechnen sind. Wir haben zum Beispiel gestern Abend eine Slapstick-Komödie gesehen mit dem sehr blumigen Titel »Oh Schreck, mein Hos ist weg«. Der Film ist diesem Titel auch völlig gerecht geworden. Aber dann läuft eben auch zum Beispiel ein wirklich überraschend progressiver Aufklärungsfilm aus den frühen 70ern namens Wunderland der Liebe, mit einem ganz jungen Jürgen Drews übrigens als Schauspieler. Und das ist so ein Aufklärungsfilm, der offensichtlich aus einer linken aktivistischen Perspektive gedreht wurde und eben sehr fortschrittlich war. Und dann lief auch wiederum eine Art Gegenfilm zu dieser Sexwelle. Also der Eröffnungsfilm des Festivals hieß »Sie liebten sich einen Sommer«. Das ist so eine Art Love-Story-Variation von Harald Reinl, der auch so ein großer, erfolgreicher Handwerker im deutschen Kino war, der von Karl May bis Edgar Wallace alles gedreht hat. Und der wollte damals dezidiert der Sex- und Gewaltwelle im Kino was entgegensetzen, weil ihn das alles damals eher so ein bisschen angeekelt hat. Und hat dann Melodram um eine große Liebe und eine Krebserkrankung betont keusch und brav und bürgerlich in Szene gesetzt.
Aus welcher Zeit stammen diese Filme eigentlich? Das hört sich alles nach sexueller Befreiung an. Sind es die 60er, 70er Jahre?
Also das Programm der Hofbauer-Kongresse setzt oft schon in den 30er, 40er Jahren an. Schwerpunkt ist schon das Kino der, sag mal, 50er bis in die 70er Jahre. Aber wir haben zum Beispiel gestern auch was sehr Neues gesehen. Wir haben die Filme von Bruno Sucrow geschaut. Das ist ein im vergangenen Jahr im Alter von 95 Jahren verstorbener ehemaliger Maschinenschlosser, der im Alter von weit über 80 Jahren den Animationsfilm für sich entdeckt hat und dann mit so einer Art Second Life-artigem Computerprogramm plötzlich anfing, seine Liebe für Abenteuer- und Actionfilme auszuleben. Und er hat jetzt ein viele Filme umfassendes Werk hinterlassen, das wir auch beim Hofbauer-Kongress schon erschlossen haben.
Jochen Werner über das Hofbauer-Festival, das am Abend in Nürnberg zu Ende gegangen ist. Ein Festival, das sterbende Filme noch einmal zeigt und, wie wir gehört haben, eine besondere Lust an unbekannten Sex- und Erotikfilmen der Vergangenheit pflegt. Danke, Jochen Werner.
Sehr gerne.
Früher waren Kantinen sehr funktional und heute sind sie mehr und mehr auch so eine Art Coworking Station und ein Ankerplatz. Der ist vielleicht so ein bisschen das Wohnzimmer im Unternehmen, wo man sich gerne aufhält.
Essen Nebensache. Kantinen mit Charakter.
Die Kantine, um die es heute geht, ist wahrlich charaktervoll und die war mit Sicherheit eine Art Wohnzimmer. Vermutlich sehr verqualmt früher, denn so ein echter investigativer Journalist aus den 60er, 70er Jahren, der hat natürlich immer und überall geraucht. Werner Panton heißt der Designer, der die Spiegelkantine in Hamburg entwarf. Man könnte wohl sagen, ein psychedelischer Gegenentwurf zur Bleiwüste, die der Spiegel früher war. Orange, Rot und Lila, nicht immer beliebt, aber am Ende zum Glück gerettet ins Museum. Magdalena Neubich berichtet.
Im zweiten Stock des Hamburger Museums für Kunst und Gewerbe steht sie. Die legendäre alte Kantine des Spiegelverlags. Wer den Raum betritt, wird regelrecht erschlagen von einer orangefarbenen Komposition aus geometrischen Formen. Der Teppichboden und die runden Esstische sind mit einem Punktemuster verziert. Die Decke ist mit nach unten zeigenden Pyramiden verkleidet. Und auch die Wände schmücken Emailleplatten, in denen runde Lampen versteckt sind.
Es gibt tatsächlich BesucherInnen, die von weit weg kommen, um diese Kantine zu besichtigen, weil das eine sehr seltene Sache ist, dass so ein Raum so gehalten wird. Und wir sind sehr, sehr froh, dass wir das bei uns ausstellen können.
Erika Pinner leitet die Sammlung Kunstgewerbe und Design. Als die unter Denkmalschutz stehende Kantine des dänischen Designers Werner Panton 2012 hier einzog, hat sie noch nicht im Museum für Kunst und Gewerbe gearbeitet. Sie kann sich aber noch gut daran erinnern, als sie den Kantinenraum das erste Mal betreten hat.
Oh ja, also das ist auf jeden Fall ein sehr beeindruckender Raum. Das ist sozusagen wie ein Gesamtkunstwerk. Man kommt rein und ist überfüllt von Farbe. Das ist ein psychedelischer Raum.
Das Museum für Kunst und Gewerbe stellt den orangenen Raum aus und Teile der sogenannten Snackbar samt Barhockern. Der rote und lilafarbene Raum werden im Lager des Museums verstaut und ab und zu an andere Museen verliehen. Denn Werner Panton ist einer der wichtigsten Designer des 20. Jahrhunderts gewesen, sagt Erika Pinner.
Also das ist eine Person, die einfach kurvige Formen und fantasievolle Formen, aber auch so Gesamteinrichtung, Innenausstattung gedacht hatte. Also er hatte Teppiche, Möbel, Lampen, Leuchte, alles Mögliche mitentwickelt. Und das ist voll im Zeitgeist der 60er Jahre.
Der Spiegel hatte Werner Panton Ende der 60er Jahre mit der Innenausstattung des gesamten, damals neuen Verlagsgebäudes beauftragt. Panton war damals schon bekannt gewesen für seine popkulturellen Designs in kräftigen Farben. Insofern überrascht es, dass in einem internen Spiegel-Memo von 1968 steht, dass man mit dem Designer vereinbart habe, dass die Gestaltung des Hauses keinen Anlass zu Diskussionen geben dürfe.
Sondern dass wir vielmehr in der Gestaltung des Hauses zu Seriosität und Ernsthaftigkeit verpflichtet sind. Wir wollen einen Eindruck erhalten wissen, dass in diesem Hause gearbeitet wird.
Zitiert Erika Pinner vom Museum für Kunst und Gewerbe aus dem Memo.
Das ist so spannend als Gegensatz zu dem, was man dann tatsächlich sieht.
Diskussionen über Pantons Spiegeldesign gab es dann auch bekanntlich eine ganze Menge. Susanne Bayer ist Spiegelautorin und hat die alte Kantine noch in Betrieb kennengelernt. Erzählt sie bei einem Kaffee im heutigen Spiegelgebäude.
Das war wirklich ein spektakulärer Moment, als ich da das erste Mal reinkam. Denn es war Mitte der 90er Jahre und da war man geschmacklich sehr, sehr weit weg von den 60er Jahren. Und dann kam ich in eine orange-rote Höhle hinein mit ganz gedämpften Tönen und Farben, 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 Farben. Und ich hatte wirklich eine Sekunde, wo ich dachte, wo bin ich denn jetzt hier reingeraten?
Susanne Bayer findet, dass die Kantine gut zum Spiegel gepasst und Werner Pantons Design dem damaligen Selbstbild der Redaktion entsprochen hat.
Denn man muss sagen, dass weniger die Gründung des Spiegel 1948 so das gemeinsame Selbstverständnis geformt hat, sondern eigentlich die Verhaftung Rudolf Augsteins in den 60er Jahren, letztlich angewiesen indirekt durch den damaligen Verteidigungsminister Franz Josef Strauß. Und also die 60er Jahre waren schon der emotionale Kernpunkt und das sah man dann halt auch.
Gerade die Kollegen, die schon in den 60ern beim Spiegel gearbeitet hatten, hätten bis zuletzt eine starke Bindung an die Kantine gehabt.
Man musste sie lieben oder konnte sie hassen, aber weil man da ja jeden Tag drin war, verlegte man sich sehr schnell darauf, sie zu lieben. In ihrem ganzen eigentümlichen Charakter. Und als wir dann auszogen in das neue Gebäude, war eigentlich das Hauptthema, verlieren wir unsere Kantine.
Als klar war, dass die Kantine nicht ins neue Verlagsgebäude umziehen wird, habe es einen Aufschrei gegeben. Und schlussendlich eine Kompromisslösung. Im 5. Stock des Spiegelneubaus wurde angelehnt an Pantons Design eine neue Snackbar eingerichtet. Zum Teil wurden dafür Originale aus der alten Kantine mitgenommen, zum Teil neue Elemente im gleichen Stil angefertigt.
Das Schöne daran ist, dass man es von außen sehr stark sieht. Dadurch, dass die Farben so intensiv sind, wenn das angeleuchtet ist, dann strahlt es halt sehr bunt nach draußen.
Genau so, wie auch die Spiegelkantine einst konzipiert war. Als Fenster zur Stadt.
Magdalena Neubich über die vielleicht berühmteste Kantine, zumindest Deutschlands, die es wegen ihres coolen Designs ins Museum geschafft hat, die Spiegelkantine von Werner Panton. Und morgen in unserer Fazit-Kantinenreihe ist der Schauspieler Milan Peschel zu Gast. Dann geht es um die Kantine der Berliner Volksbühne. Und jetzt kommt Tobias Wenzel mit seiner Kulturpresseschau.
Die Belagerung der Fähre von Hallig-Hooge ist die längst fällige deutsche Antwort auf die Kapitolerstürmung, schreibt Hans Zippert in seiner satirischen Kolumne für Die Welt. Die Regierung sollte im Winter besser eine Reichensteuer beschließen, denn die Reichen haben nicht so viele Traktoren. In den anderen Feuilletons gibt es zum Thema nichts zu lachen. Lia Faut verteidigt in der Taz die Bauern und attestiert Deutschland eine erbärmliche Protestkultur und ein defizitäres Verständnis von Demokratie. In anderen Ländern sei es üblich, dass die Bürger die Konfrontation mit Politikern vor Ort suchten. Ob es zu Gewalt gekommen wäre, wenn die Demonstrierenden auf das Schiff gekommen wären, ist reine Vermutung, ja Unterstellung, schreibt Faut. Dass die deutsche Öffentlichkeit über diesen Fastvorfall in Schnappatmung gerät, bedenklich. Diesen Artikel von Lea Faut in der Taz dürfte wiederum Detlef Esslinger bedenklich finden. Er hält nicht nur den Vorfall an der Fähre für erschreckend, sondern teilweise auch die Debatte darüber. Denn sie zeigt, dass führende Vertreter demokratischer Parteien bereit sind, dem Mob Konzessionen zu machen, aus Angst vor ihm, schreibt Esslinger in der Süddeutschen und denkt etwa an Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Der habe zu dieser Protestform das geht nicht, gesagt, aber, so Esslinger, allen Ernstes hinzugefügt, dass ein ganz großer Teil der Bevölkerung überhaupt keine Hoffnung habe, auf normalem Wege eine Veränderung zu erreichen. Das kommentiert Esslinger so. Ein Ministerpräsident wirbt um Verständnis für den Mob. So weit ist es gekommen. So breit war er geworden, kann man über Reichskanzler Otto von Bismarck sagen, der vor lauter Stress zu viel und ungesund aß und sich kaum bewegte. 1879 sei er auf 124 Kilo angeschwollen und habe nicht mal mehr richtig laufen können, schreibt die Historikerin Katja Hoyer in der Welt. Mehrere Diäten hätten nichts gebracht, bis Ernst Schweninger, ein junger, selbstbewusster Arzt aus Bayern, bei Bismarck aufkreuzte. Bismarck habe erst die Fragen des neuen Arztes nicht beantworten wollen. Aber anstatt sich davon einschüchtern zu lassen, antwortete Schweninger gelassen, dass, wenn Bismarck einen Arzt wollte, der keine Fragen stellt, er sich doch bitte einen Viehdoktor nehmen solle. Bismarck war beeindruckt, schreibt Hoyer. Bismarck habe dann dauerhaft mehr als 20 Kilo abgenommen. Neben einer gemäßigteren Ernährung machte sich Schweninger vor allem daran, Bismarcks Tagesablauf strenger zu regulieren, erläutert Hoyer. So habe er ihm etwa zwischen 10 und 12.30 Uhr das »Gehen und Sprechen mit Besuchern« verordnet und damit körperliche Aktivität mit Staatsgeschäften verbunden. Auch 2 Tabakpfeifen seien täglich eingeplant gewesen. Nicht kompletter Verzicht, sondern Beschränkung, so die realistische Methode des Arztes. Zum Schluss wird aus der Historikerin ein bisschen eine Ernährungsberaterin, wenn Hoyer in der Welt schreibt, die Bismarck-Diät ist auch 2024 noch einen Versuch wert, vielleicht abzüglich der 2 Pfeifen nach dem Abendbrot. Ein schlankes Werk möchte der Schriftsteller Thomas Kapielski nicht hinterlassen. Das erfährt man aus Gerrit Bartels Artikel für den Tagesspiegel. Kapielskis neues autobiografisches Buch »Lebendmasse« umfasse fast 500 Seiten und schon plane der Autor eine Werkausgabe in 32 Bänden. Diese will Kapielski, weil er bei weitem nicht so viel geschrieben hat, als Attrappen in einen Schuber stecken, präzisiert der Rezensent und zitiert den Autor so. Meine Lebendmasse soll als schiere Papiermasse in den Regalen stehen und Behaglichkeit abdampfen. Das soll interpassive Freudenstrahlen imitieren.
Das war die Kulturpresseschau von Tobias Wenzel und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz und sage danke fürs Zuhören.